SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Was ist guter Sportunterricht? Das fragen wir uns und Sie heute. In SWR 2 Tandem am Morgen kamen junge Menschen zu Wort, die trotz einer Körperbehinderung an der Deutschen Sporthochschule studieren. Jetzt wenden wir uns an alle. Wie ging's Ihnen selbst im Schulsport? War das Spaß oder Quälerei? Und was erleben Sie heute Erfreuliches oder Fragwürdiges? Zum Beispiel beim Schulsport Ihrer Kinder oder vielleicht Ihrer Enkel. Was wäre Ihr Ideal? Oder, auch interessant, sind Sie vielleicht Sportlehrer oder Lehrerin und haben Ideen oder Klagen? Dann rufen Sie an unter 07221 2000 oder schreiben Sie eine Mail an tandem@swr.de. 07221 2000. Habe ich es gerade richtig gesagt? Tandem@swr.de oder ist swr2.de? Das checke ich gleich nochmal. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Gast ist Tim Bindel, ganz frisch am Sportwissenschaftlichen Institut der Universität Mainz als Professor für Sportpädagogik und Sportdidaktik. Jetzt sitzt er gerade in einem Studio in Köln. Hallo Herr Bindel.
Schönen guten Abend.
Welche Erinnerungen haben Sie an Schulsport?
Ach, ganz unterschiedliche. Also ich glaube, der Sportunterricht war nicht der Auslöser für meine Karriere im Nachhinein betrachtet, aber er war wirklich sehr unterschiedlich und sehr geprägt von den Lehrkräften, also von einer sehr starken Orientierung an einer bestimmten Sportart. Basketball, erinnere ich mich, war bei einem Lehrer sehr populär, bis hin zum totalen Laissez-faire in der Oberstufe. Da erinnere ich mich daran, dass wir immer nur ein Trampolin unter dem Basketballkorb aufgebaut haben und da rumgesprungen sind und die Lehrerin ihren, darf man gar nicht sagen, eigentlich ihren Hund ausgeführt hat in der Zeit. Das habe ich also zum Teil erlebt, sowas, ja.
Ich meine, wir haben Kollegen geradezu traumatisch erzählt, also so Stichwort, die zwei lautesten Jungs der Klasse wählen die Ballspielmannschaften, man selbst wird augenrollend als Letzter zugeteilt und hat bis heute ein angeknackstes Selbstbewusstsein. Gibt es das noch so?
Man lacht da ja fast drüber, ich habe jetzt auch da gelacht, man hört das immer wieder, ich lese das auch häufig in Romanen, man sieht es auch in Jugendfilmen, dass der Sportunterricht ist immer der, wo dann irgendwie einer das Tau hochklettern muss und schafft es nicht und da ist ein strenger Lehrer, der pfeift und schimpft. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es das in irgendwelchen Ecken irgendwo, aber ich kenne vor allem sehr guten Sportunterricht und ich glaube, da ist dieses Image, dieses mediale Image auch des Sportunterrichts ein anderes als die Realität.
Was ist denn, gibt's da, kann man das in wenigen Sätzen zusammenfassen, was der Sportunterricht will oder soll und sein soll für die Kinder?
Also man kann das sicher aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also was ich auch spannend finde, ist, dass die Kinder auch eine Perspektive auf den Sportunterricht haben, was auch eins meiner Forschungsrichtungen ist. Die Kinder wollen erstmal Spaß haben, ganz allgemein im Sportunterricht, und sie wollen neue Dinge erleben. Das ist etwas, was ich also auch in der Forschung rausbekommen habe. Lehrer wollen nochmal irgendwas anderes, vielleicht auch einen reibungslosen Ablauf, aber wir als Sportpädagogen, die im Bildungskontext darüber nachdenken, wir wollen vor allem einen Unterricht, der auch einem Bildungsauftrag gerichtet wird, also junge Menschen zu reflexiven Teilhabern der Sportkultur macht. Ja, auf der Grundlage von Erfahrungen sagen können in ihrem außerschulischen Leben, ja, das ist was für mich, diesen Sinn messe ich dem Sport bei, das mache ich gerne und das vielleicht auch nicht.
Aber das, was zündet, was sich einprägt, sind ja bestimmt auch ganz konkrete körperliche Erfahrungen, die man macht.
Ja, also da weiß man nicht so genau, was prägt sich jetzt eigentlich ein, sind da so besondere Erlebnisse oder ist es da eher so der stete Tropfen, der den Stein höhlt? Mhm. Aber ich habe das auch oft bei Studenten, dass sie dann, wenn sie über eigenen Sportunterricht sprechen, dass sie vor allem so besondere Erlebnisse haben. Nur sind das bei Sportstudenten meistens positive Erlebnisse oder bestimmte Themen und die sind ja meistens immer sehr sportaffin, von bestimmten Wettkämpfen oder Turnieren sprechen, aber auch von Sportlehrern oder Sportlehrerinnen, die irgendwie tolle Menschen waren, tolle Personen und ihnen auch was Besonderes in diesem Unterricht eben zeigen konnten.
Das heißt, es hat nicht immer damit zu tun, diese bemerkenswerten Erinnerungen, dass man eine bestimmte Leistung erreicht hat oder etwas geschafft hat, ein Ziel sich gesetzt hat.
Nein, der Sport hat mit Sicherheit mehr zu bieten als das. Also ich würde mal sagen, dass viele Sportstudenten sich auch für das Studium entscheiden, weil sie auch den Leistungssport mögen, weil sie den Vereinssport mögen. Das ist diese Komponente Leistung, die im Sport sehr dominant ist, auch medial natürlich sehr dominant ist. Aber man sollte und man erlebt auch im Sportunterricht andere Perspektiven auf den Sport. So nennen wir da beispielsweise Gesundheit oder Miteinander oder auch ja, Wagnissituationen, Naturerleben. Da fällt einem viel ein. Und das wird auch in modernen Lehrplänen im Grunde zum Gegenstand des Sportunterrichts. Nicht nur Leistung können, verbessern. Das hätten wir ja im Grunde im Vereinssport. Da will der Schulsport schon mehr.
Ich sag gerade nochmal unsere Telefonnummer 07221 2000. Das ist die von SWR 2 Tandem Hörer live. Was hat Ihnen Ihr Sportunterricht im Guten oder Schlechten fürs Leben mitgegeben? Wie haben Sie ihn damals erlebt und wie ist es heute? Müssen wir ihn wichtiger nehmen oder geht es eigentlich doch vor allem um Mathe oder Englisch? Rufen Sie an, wie gesagt, 07221 2000 oder Mail an tandem@swr.de. Ich erinnere mich an Reck und Barren und an diese blauen Matten, die man auch zum Bodenturnen nimmt. An Völkerball, draußen Sprinten, Langstrecke, Weitsprung, Weitwurf. Sind das immer noch die Grundpfeiler oder hat sich das verändert?
Das ist so typisch. Irgendwie hat das auch so eine psychologische Wirkung, glaube ich, mit den Turngeräten. Sie prägen sich wirklich tatsächlich ein. Diese Dinge gibt's noch. Natürlich werden Sportarten zum Thema des Sportunterrichts. Aber was Sie erlebt haben und ich zum Teil auch erlebt haben, sind im Grunde Lehrplangenerationen, wo man noch ein sogenanntes Sportartenkonzept verfolgt hat, sich also ganz extrem angenähert hat, an was eben auch im Vereinssport betrieben wird, was unsere wichtigen, unserer Kultur wichtigen Sportarten sind. Und Sie erinnern sich ja an die Bundesjugendspiele und so weiter, das gibt's ja auch noch. Aber das, muss man wirklich sagen, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Also man kann das in den Lehrplänen ablesen, man kann das im Unterricht ablesen. Unsere Sportkultur ist deutlich vielfältiger geworden und das spiegelt sich auch im Sportunterricht wieder heute.
Nämlich wie?
Nämlich insofern, dass man eben gar nicht mehr so von Sportarten zwingend sprechen muss, sondern von, sagen wir mal, Bewegungsfeldern. Das könnte zum Beispiel ein solches Bewegungsfeld Gleiten und Rollen heißen. Und dann können Sie da zum Beispiel Inlineskaten thematisieren. Skateboarding ist auch schon zum Thema geworden. Man kann klettern, man kann vieles machen, wenn wir jetzt auf Sportarten fokussieren, was nicht unserem klassischen alten konservativen Sportartenkanon ist. Man kann auch völlig frei mit Schülern, da gibt es auch ganz tolle Beispiele zu, Spiele selbst erfinden, selbst gestalten, also die Sportkultur auch abändern.
Und kommt das dann aus didaktischen oder auch medizinischen Erkenntnissen, was für Arten von Bewegungen und Anforderungen gut sind für die Kinder und für die Jugendlichen? Oder ist das mehr so ein, ja komm, lass uns mal das ein bisschen mehr so machen, wie die Kinder sich das wollen, sonst machen wir da keinen Stich.
Ja, also da gibt es sicher sehr unterschiedliche Begründungsmuster. Sie haben medizinische Begründung genannt, das spielt sicher heute eine Rolle, dass das zum Beispiel in der Grundschule, sagen wir mal, Psychomotorik, Bewegen, dass das so auch stark legitimiert wird. Und das Fach Sportunterricht kann sich sicher auch gut über diese Richtung Gesundheit legitimieren. Sportpädagogen sollte das zu wenig sein. Sport war immer auch eine Möglichkeit der Weltauseinandersetzung, sich also über Bewegung, für mich auch sehr stark über Kreativität, über Spiel, sich mit Welt auseinanderzusetzen. Und das ist auch ein Ursprung für didaktische Überlegungen, zum Beispiel aus welchen Motiven, warum betreiben Menschen eigentlich Sport? Das war mal ein Auslöser für eine Lehrplangeneration, die sich mehrperspektivischer Sportunterricht nennt. Und dann kam man eben auf ganz unterschiedliche Perspektiven. Zum Beispiel können Sie laufen aus Gründen der Leistung oder aus Gründen des Wettkampfs. Sie können aber auch laufen aus gesundheitlichen Gründen. Und das ist jetzt ganz stark in den Lehrplänen drin, dass man eben diesen Sport auch in unterschiedlichen Perspektiven erleben soll.
Wir haben eine Anruferin, die, glaube ich, ihren Namen gerade nicht sagen möchte. Guten Abend.
Guten Abend, ja. Als Sie angefangen haben zu sprechen, ist mir sofort eingefallen, was mir alles Schreckliches im Schulsport passiert ist.
Nämlich?
Ich bin mit 3 Jahren am Kriegsende traumatisiert und war sehr verängstigt und ungeschickt. Ich wurde ja auch von meinem Bruder Tolpatsch genannt zum Beispiel. Ich bin beim Weitsprung regelmäßig mit beiden Füßen aufs Absprungbrett gesprungen und habe das nicht alle anders hingekriegt. Und bin immer nur einen Meter weit ungefähr gekommen und dann habe ich schon auf den Spott der anderen warten können. Das war sowas von schlimm für mich. Das war das eine. Und dann auf dem Pferd, da muss man ja so drüber springen. Da bin ich dann, habe ich mir meinen Steiß ganz schön mal angestoßen. Und beim Handstand sind mir regelmäßig die Arme eingeknickt, dass ich den nie hingekriegt habe und mein Kopf immer irgendwie da, musste ich irgendwie mit fertig werden, dass der keinen Schaden erleidet. Und das Schlimmste war dann in der 9. Klasse, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, war noch ein Jahr in der Mittelschule, bevor wir dann geflohen sind. da bin ich vom Reck runtergefallen.
Und Sie sprechen, das klingt ja wirklich dramatisch, und Sie sprechen von dem Spott der anderen und von dem Gelächter. Und von den Lehrern hatten Sie auch keinen Schutz zu erwarten?
Überhaupt nicht.
Das wäre wahrscheinlich, Herr Bindel, wäre anders heute.
Das ist ja kein Sportunterricht, was die Hörerin da beschreibt. Das ist ja ein Martyrium. Also sowas ist sicher auch der Zeit geschuldet, das muss man ganz klar sagen. Da hat sich also viel geändert. Man muss auch die Sportkultur betrachten, wie sie damals war und wie sie heute ist. Es gab damals noch nicht die Breitensportbewegung, dass sich also die Menschen selbst ihren Sport gemacht haben, sondern eine ganz klare Folie an einem bestimmten normierten Sport. Also diese Monothematik Leistung und man muss sich überwinden und am Reck und sonst wo etwas schaffen, also die ist längst aufgebrochen.
Aber wie Ihnen geht es immer noch nach heute? Ich danke Ihnen sehr.
Ich wollte noch sagen, ich glaube, aus lauter Angst bin ich da auch vom Reck dann runtergefallen.
Ja, natürlich. Ne? Das verunsichert einen ja total.
Und dann wollte ich noch sagen, ich habe trotzdem Fahrradfahren und Schwimmen gelernt, weil ich ein Bewegungstyp bin. Ich habe einen Ehrgeiz, Gott sei Dank, gehabt, dass ich das gelernt habe.
Ja, dann Glückwunsch, dass Sie sich nicht haben entmutigen lassen davon.
Okay.
Dann würde ich gerne auch den nächsten dran nehmen. Aber danke Ihnen für Ihre Geschichte. Schönen Abend noch.
Gerne, tschüss.
Der Herr Ebert ist in der anderen Leitung.
Ja. Hallo?
Schießen Sie los, Herr Ebert.
Okay, also möchte ich mal so berichten, so in der Realschulzeit 1968 bis 1971. Zum einen war der Englischlehrer damals, der Herr Düringer, Spielertrainer beim USC Heidelberg, also ich war damals in Schwetzing in der Realschule, und Bundesliga-Schiedsrichter im Basketball. Und irgendwann kam der halt mal und war unser Klassenlehrer und Englischlehrer. Mhm. So. Und irgendwann kam er und hat gefragt, ob jemand Lust hätte für Basketball AG. Es sind alle Finger hoch und schwupps hatten wir Basketball AG. Und die andere Sache, das war unser Mathematiklehrer, den hatte ich auch damals im SV Schwetzingen als Trainer im Stabhochsprung und sein Sohn eben auch. Und der hat dem Sportlehrer gesagt, er hätte gern, dass wir einen schnellen Antritt haben. Und bei den Bundesjugendspielen, da war ja eben Kastenspringen, Boden und Reck, da hatten wir relativ schnell dann ein Pferd, weil Kasten war zu gefährlich. Wir haben da Handstandüberschlag drüber gemacht. Das war dann schon bei den Winter-Bundesjugendspielen eine kleine Urkunde und dann der Rest dazu und okay. Und das hat sich in Mathematik ausgewirkt. Der Herr Koch, der war auch Rektor da von der Schimper-Realschule, den wir im Sportverein auch hatten, dadurch, dass der uns den Stabhochsprung so beigebracht hat. Also Mathematik, gell, damals halt Realschule, Pythagoras, Sinus, Cosinus, lalala da, also so relativ einfache Sachen. Das ist uns reingelaufen wie nichts, gell. Wir haben uns dann meistens im Mathematikunterricht gelangweilt, weil wir den halt so gut verstanden haben, weil der uns im Stabhochsprung trainiert hat, im Sportverein.
Das heißt, Mathe ist Ihnen leichter gefallen, weil Sie den auch als Sportlehrer kannten?
Ja, weil der die Abstraktion, also heute kann ich da anders drüber reflektieren wie damals, gell? Die Abstraktion, der konnte ja nicht selbst über Stabhochsprung uns vorführen, sondern der hat uns das gezeigt und wann wir welche Körperhaltung wie machen müssen. Und das war damals schlimm, gell? Stabhochsprung. Wir sind hatte der Verein kein Geld für Schaumstoffmatten. Wir sind in den aufgerächelten Weitsprung-Bereich gesprungen. Also aus einer Höhe 1,80 Meter bis 2,10 Meter runter in den Weitsprung-Sand. Ich hatte an der Achillessehne hinten taubeneigroße Wölbung. Ich muss dann sofort aufhören.
Mein Gott, was würden die Eltern heute für einen Aufstand machen, Herr Ebert, wenn sie solche Geschichten aus der Schule hören würden? Aber ich finde es interessant, dass Sie von dieser Verknüpfung sprechen.
Wir sind dritte Badische, erster dritte Badische.
Sehr gut. Oh, jetzt wird gerade die Verbindung schlecht. Dann sage ich einfach Danke und einen schönen Abend noch, Herr Ebert.
Okay.
Und frage Sie, Herr Bindel, ich fand das jetzt interessant, diese Verbindung, dass das was bringt mit dem Mathelehrer. Weil es ist ja ansonsten eher vielleicht ein Problem, dass an der Schule dann Grundschullehrer unterrichten müssen oder die Klassenleiterin, die eigentlich keine ausgebildeten Sportpädagogen sind.
Ich muss total schmunzeln bei dem Beispiel. Also auf der einen Seite finde ich es fantastisch, weil es ist ja im Grunde fächerübergreifender Sportunterricht, also etwas, was auch in ganz modernen Lehrplänen festgeschrieben ist. Und Der Herr Ebert könnte mal das vielleicht auch in der sportpädagogischen Zeitschrift einreichen. Aber da muss man, wenn man zweimal drüber nachdenkt, doch sagen, nee, diese Kopie des Vereins- und Leistungssports, wo es im Grunde nur darum geht, eine Sportart, ein Stabhochsprung ist nun sehr, sehr speziell, zu erlernen, das ist zu wenig für ein Unterrichtsfach in einer Schule, die eine Bildungsinstitution ist, ja, und eine Erziehungsinstitution ist. Also da muss auch, und das möchte ich vielleicht an der Stelle mal betonen, da müssen auch außersportliche Ziele vermittelt werden. Also am Beispiel von Sport etwas über das Miteinander, über das eigene Leisten, über Gesundheit zu erlernen und so weiter. Und das kam jetzt bei den Hörern bis jetzt noch nicht so raus.
Ja, ich glaube jetzt, der Herr Decho möchte was dazu erzählen und da geht es jetzt um die Benotung. Das gehört ja vielleicht auch dazu. Guten Abend, Herr Decho.
Ja, guten Abend. Das ist genau ein schönes Thema, Sportunterricht, und im Prinzip habe ich da auch eine positive Erinnerung. Bis auf einen Punkt, und das sind die Noten. Und den Aspekt, den ich da einbringen wollte, ist, dass die Schulzeit, zumindest die letzten Jahre oder die Gymnasialschulzeit, ja doch noch mit der Wachstumszeit zusammenfällt. Und wenn, so wie ich, ich bin zwar jetzt nicht besonders klein, aber doch in der Wachstumsperzentile, so eher bei den späten Kandidaten, meinen Kindern ging das ähnlich. Das heißt, so in dem Alter 14, 15, da sind die einen ja schon ausgewachsen wie Björn Borg, und die anderen, die gucken sich das halt noch von unten an. Aber wenn es dann zu den Noten geht in so einer Sportart, ja, dann hat man denselben Kriterienkatalog und dann steht man eben so unter der Hochsprungstange und guckt sich das von unten an, und das ist doch ziemlich demotivierend. Yeah. Oder dasselbe beim Weitsprung, da sind es dann halt nicht zwei Schritte, sondern da sind es dann fünf Schritte, die man jumpen muss, damit man noch eine 3 bekommt. Und dann ist tatsächlich auch bei relativ sportlichen Kindern, also ich rede jetzt nicht von den Problemen Adipositas oder sonst was, sondern eigentlich bei sportlich motivierten Kindern, die auch bereit sind zu trainieren, zu üben, kommt man dann mit einer wirklich heftig schlechten Note nach Hause. Hätte ich nicht gedacht, dass man 5er kriegt heutzutage bei so einem Fach wie Sport. Das war früher eigentlich immer so der Spender für eine 1 oder eine 2.
Ja,
dann, naja, gut, und da kann das, ja genau, da sehe ich irgendwie noch ein Verbesserungspotenzial.
Super, super Aspekt, Herr Decho. Danke dafür, Herr Bindel. Da haben Sie auf jeden Fall was dazu zu sagen zur Benotung.
Das ist ein großes Problem. Also manchmal wünschen wir, nicht alle, aber einige Sportpädagogen sich, das gäbe es gar nicht, diese Benotungssituation, weil nicht alles, erstens ist gar nicht alles so gut benotbar. Es geht ja nicht immer um höher, schneller, weiter, um Messbares. Es geht ja auch beispielsweise darum, wie kreativ man Regelspiele entwickelt, oder denken Sie an Tanz, solche Ausdruckssportarten. Das ist ganz schwierig zu bewerten, aber auch das, was der Herr Decho beschreibt, ist sehr schwierig und ein großes Problem, dass nicht jeder da die gleichen Voraussetzungen hat. Und wir hatten da auch...
Aber das ist ja in Mathematik oder in Sprachen auch so.
Ja, wobei das natürlich jetzt sehr stark an der Körperlichkeit abhängt. Und das ist in der Schule etwas Untypisches und etwas, was sehr auch stigmatisiert noch dazu. Also einen Körper zu haben, mit dem man bestimmte Leistungen nicht vollbringen kann. Das ist etwas sehr, sehr Stigmatisierendes und ein deutlicher Nachteil in bestimmten Situationen. Es gibt Möglichkeiten, sowas aufzufangen, indem man eben nicht absolut bewertet, sondern relativ. Also die Verbesserung in diesen Leistungskontexten, das also nicht 1,80 Meter beim Hochsprung jetzt als Beispiel die 1 ist, sondern wie viel Zentimeter über Körpergröße dann eine Note ist. Da gibt es Verfahren, aber ich muss zugeben, das ist ein sehr, sehr schweres Thema, das auch viele Lehrkräfte belastet.
Ich fand interessant, dass der Herr Decho sagt, früher hat man doch immer seine 2 oder 3 gekriegt und heute gibt es dann auch eine 5. Ich glaube, Herr Decho, da hat sich auch dahingehend was geändert, dass man sagt, ich meine, Sport ist auch ein Fach, in dem man zum Beispiel eine 5 in einem anderen Fach ausgleichen kann. Also muss man da realistisch benoten und kann nicht jedem dann, weiß ich nicht, seinen 2er oder gar 1er hinterherwerfen, und wer es gar nicht kann, der kriegt halt dann eine 3. Wie ist das, Herr Bindel?
Sie brauchen...
Ja, ja. Darf ich kurz
was
sagen? Ja. Ich fand, Sie haben es kurz angeschnitten und dann aber habe ich das Argument nicht zu Ende gehört, was ich auch gerne rübergebracht haben wollte. Der Unterschied zu Mathe oder Deutsch, ich meine, jeder hat Stärken und Schwächen, ist ja ganz klar. Und im Sport hat man natürlich, wenn man groß und kräftig ist und schnell groß und kräftig ist, natürlich eine Stärke. Nur wie viel kann man durch Training, durch Fleiß oder durch Interesse an dem Fach ausgleichen? Und ich denke, da ist halt der Unterschied zu einem klassischen Fach. Da lohnt sich immer, wenn Sie reingucken, in ein Buch, wenn Sie Zeit investieren. Und ich sehe da halt bei manchen Sportarten dann doch die Grenze, ne? Gerade bei Hochsprung oder sowas. Also klar, mein Lehrer, der Sportlehrer früher, der hatte dann auch gedacht, na, das gleicht sich ja aus. Es gibt ja auch Sportarten, sei es besser, kleiner zu sein. Also ich habe nur ein Jahr verlängert, aber Limbertanzen, das kam mal bis zum Ende nicht vor. Und ich tue mir jetzt auch schwer, eine Sportart zu finden, wo man tatsächlich dann einen Bonus hätte.
Also Lehrkräften bleibt nur eines übrig und das wünschen sich auch die Schüler. Also es ist ein großes Thema aus Schülersicht. Sie wünschen sich Kriterien, die verstehbar sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass die Lehrkraft das eben vorher klar macht, was wie benotet wird und dass diese Note dann nicht irgendwo am Ende des Schuljahres vom Himmel fällt. Das ist schon mal der eine Punkt. Und dann, denke ich, muss man auch diese Mehrperspektivität des Sports auch abbilden der Notengebung und nicht nur eben auf diesen Kontext Können und Leisten gehen mit der Bewertung, sondern haben sie wirklich diesen Nachteil. Es ist ja nur ein Aspekt des Sports. Sie können den Sport aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betreiben und Leistung ist nur ein Aspekt davon. Auch die anderen Aspekte müssen thematisiert und entsprechend auch bewertet werden.
07221 2000 ist unsere Telefonnummer hier bei Tandem Hörer Live. Es geht um den Sportunterricht. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche machen Ihre Kinder oder Enkel gerade, die Sie gut oder nicht so gut finden? Was bewegt Sie da beim Sportunterricht? Herr Decho, wie ist es denn? Sie sagten, dass Sie Kinder haben. Wie ist es denn jenseits der Benotung? Haben die genug Sport zum Beispiel? Wie sehen Sie das?
Jetzt hab ich's nicht.
Haben die genug Sportunterricht an der Schule?
Meinen Sie in der Schule oder außerhalb?
In der Schule.
Gut, ich bin jedes Mal dabei. Ne? Ich habe drei Kinder, davon sind zwei schon durch die Schulzeit durch. Und kann es jetzt, da müssen Sie selber fragen, ne, ob der Sport jetzt genug ist. Ich denke schon, ist ja so wie früher durchgeführt wurde. Es gibt Schwimmen, es gibt Turnhalle, es gibt wenig draußen tatsächlich. Das finde ich ein Unterschied zu früher. Es ist alles viel in der Halle, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber tatsächlich, da müsste ich Sie fragen und das geht gerade nicht, weil sie hier nicht sind. Es gibt auch noch den Sport dann außerhalb, also klar, das macht dann auch jeder, der sucht sich dann seine Sportart, die er tatsächlich gerade gut kann, außerhalb. Wie gesagt, mir ist nur aufgefallen, dass es tatsächlich in manchen Sportarten frustrant geworden ist, dann auf eine akzeptable Note zu kommen und den Aspekt wollte ich mal weitergeben.
Herr Decho, danke Ihnen auch für den Anruf und einen schönen Abend noch.
Ja, Herr Bindel, schönen Abend, tschüss.
Ich würde gerne nochmal, weil in dem, was der Herr Decho sagte, dass man ja dann halt so seine 3 kriegt oder die Noten leicht sind, darin steckt ja auch, dass der Sportunterricht nicht so ernst genommen wird. Es wird viel über die Schule diskutiert, über Lehrpläne und Lernmodelle und Digitalisierung und neue Fächer, aber so wie ich das mitkriege, ist nicht so sehr über den Sportunterricht. Warum gilt der offenbar als nicht so wichtig?
Man gibt zwei Blickrichtungen. Auf der einen Seite kann man durchaus sagen, er wird nicht so ernst genommen, er gehört nicht zu den harten, nicht zu den Kernfächern. Die Lehrer haben mindestens 2 Fächer, die meisten, die unterrichten. In dem anderen haben sie ja Korrektursituationen, die belastend sind. Der Sportunterricht läuft dann eben so ein bisschen nebenher. Wir haben auch ein Problem, vor allem in der Grundschule, mit einem hohen Anteil von Lehrkräften, die ohne Fakultassport, also ohne Sport studiert haben, das Fach unterrichten. Sport fällt häufig aus. Das sind alles negative Entwicklungen. Auf der anderen Seite wird aber sehr, sehr wohl gewertschätzt, wird dieses Fach von Seite Bildungs- und Kultusministerien gewertschätzt. Es ist ja das Fach, das in jeder Klasse, von der ersten bis zur letzten Klasse unterrichtet wird, das muss man sagen. Und es ist ein Fach, das jetzt vor allem auch in der Ganztagsschulentwicklung eine ganz große Rolle spielt, im Nachmittagsbereich beispielsweise. Das ist auch ein Fach, es ist ja mehr als Sportunterricht, wir sprechen von Schulsport, das in der Pausengestaltung, auf Schulfahrten und so weiter eine Rolle spielt. Also da sieht man doch, wenn man in die Schulwirklichkeit reinguckt, dass es ein wichtiges und auch ernst genommenes Fach ist.
Gibt es da zwischen den Bundesländern große Unterschiede?
Da liegen mir jetzt keine Daten vor, ob es Unterschiede gibt jetzt in Bezug darauf, wie viel Sport stattfindet. Da müssten Sie jemand anderen fragen an der Stelle. Ich weiß, dass es einzelschulabhängig ist natürlich. Es ist auch unterschiedlich, welche Ressourcen entsprechend an den Schulen da sind. Und mit Ihrer Frage an den Herrn Decho eben, haben Sie auch was abgezielt wahrscheinlich, was schon auch Realität ist, dass eben viele Schüler einen Sportunterricht erleben, der eben vielleicht doch zu wenig ist oder nicht umfangreich genug ist und sich das auch von Schule zu Schule, von Bundesland zu Bundesland, weiß ich jetzt nicht, unterscheidet.
Um nochmal die Bedeutung des Sporttreibens an der Schule und des Sportunterrichts zu besprechen, über jetzt das reine Sportartenlernen hinaus, was kann guter Sportunterricht leisten und bewirken, was schlechter Sportunterricht verschenkt?
Guter Sportunterricht kann junge Menschen erstmal neugierig auf vieles machen, was es im Sport gibt, kann jungen Menschen zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, über Sporttreiben nachzudenken, kann also zum Beispiel auch Jugendlichen, die im Vereinssport sind, ganz andere, neue Sichtweisen auf ihren Sport geben. Guter Sportunterricht lässt Schüler partizipieren, also mitbestimmen, sodass, und das ist mir ganz wichtig, dass Schüler merken, dass sie ein Kulturgut in diesem Fach vorfinden, dass sie selbst auch mitgestalten dürfen. Und das finden sie ja gar nicht so sehr im Vereinssport, der in Deutschland sehr populär ist. Dort gehen wir ja vor allem von normierten Sportarten aus. Zu Recht haben wir ein starkes Vereinssystem. Aber wir haben neben diesem Vereinssport noch viele andere Möglichkeiten, Sport zu treiben. Und ein guter Sportunterricht kann junge Menschen mit den Fähigkeiten ausstatten, auch eben souverän diese Sportkultur selbst für sich zu erschließen.
Sie meinen, dass jemand dann selber, egal jetzt ob Joggen oder Surfen oder Fußball spielen geht?
Zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Settings, die betrieben werden. Also dass man einen Verein eben aufsuchen kann, dass man selber sich aber auch mit Freundinnen und Freunden Sport gestalten kann, dass man nicht jedem Hype zum Beispiel hinterherrennen muss. Ein gutes Beispiel ist ja jetzt die Fitnesskultur. Für viele Jugendliche im späten Jugendalter wird die Idee des Fitnesssports sehr populär. Da geht es um Körperästhetik beispielsweise. Nochmal, hier kann ein guter Sportunterricht auch erreichen, dass auf der einen Seite aufgeklärt wird, wie kann ich zum Beispiel selbst Fitness betreiben, selbst fit werden und muss nicht sehr viel Geld dafür ausgeben, kann aber auch junge Leute beibringen, Distanz aufzubauen zu Körperidealen, zu Körperbildern. Das kann nur der Schulsport.
Sport gilt auch als wichtig für soziales Lernen, ne? Absolut. Was sind da die wesentlichen Aspekte?
Absolut. Also zunächst einmal man kann im Sport, es ist ein ganz tolles Feld, um sozial zu lernen. Es ist ein Feld, wo vor allem, anders als jetzt zum Beispiel in der Kunst, würde ich mal sagen, wo ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Das ist etwas sehr Wichtiges für Jugendliche. Auch in unterschiedlichen Bildungskontexten, unterschiedlichen Herkunftskontexten kann man gemeinsam Sport treiben. Und wenn einem das gelingt, als etwas Positives als Lehrkraft zu gestalten und erleben zu lassen, dann gibt es eine Möglichkeit, hier sozial zu lernen. Es kann aber auch nach hinten losgehen. Wir sprechen hier von Ambivalenz des Sports, dass man eben in solchen Settings etwas ganz Negatives lernt und nicht sozial ist, sondern asozial ist, um das mal so auszudrücken, und gegen andere ist. Also der Sport hat auch immer eine sehr schlechte Seite. Und ich glaube, das unterscheidet auch guten von schlechtem Sportunterricht, dass es im Guten eben gelingt, auch diese positiven Potenziale des Sports eben zu entwickeln.
Ich glaube, Frau Jamiro, die uns angerufen hat, möchte was zu den, oder hatte eher mit den negativen Aspekten zu tun. Guten Abend. Hallo, Frau Jamiro?
Ja, schönen guten Abend. Ich habe folgende Geschichte von früher zu erzählen. Ich habe als junges Kind bei Flugrolle und Handstand, bin so unglücklich immer aufs Genick gefallen, dass ich keine Luft bekommen habe. Und dadurch wollte ich im Gymnasium ungern irgendwelche Sportarten wie Amrek oder Flugrolle oder sonst was, irgendwas über Kopf machen. Also mir war Rennen alles sehr lieb. Ich habe Sport immer geliebt, aber ich hatte eben Angst vor diesen Dingen mit Kopf nach unten. Mhm. Also auch um Handstand, Kopfstand und so weiter. Und die einzige Lösung, ich war wirklich immer den Tränen nahe und habe es versucht, aber es ging einfach nicht. Die Panik war zu groß. Die einzige Lösung war, dass ich für diese Aufgaben immer eine 6 bekommen habe, so dass ich am Ende des Jahres immer so eine schlechte 4 hatte, weil ich viele Dinge nicht machen konnte. Und meine Frage ist, wie würde man heute mit so einem Fall umgehen?
Herr Bindel.
Ja, da ist ja was ganz, ganz Negatives passiert, was ja gar nicht passieren soll im Sportunterricht, dass jemand die Lust am Sport verliert. Jetzt haben Sie von dem Turnen gesprochen. Erstens weiß ich, dass man sehr, sehr sensibel und mit viel Rücksicht Turnen vermitteln kann, aber es werden auch Alternativen angeboten. Also Inhaltsbereich Bewegen an Geräten, so hat man das in vielen Lehrplänen geöffnet. Und Sie finden da zum Beispiel auch Möglichkeit mit Kindern im Le Parcours. Das ist eine modernere Sportart, wo man sich, sag mal, selbst Hindernisse aufbaut und überwindet, wo also so ein Zugang zu Geräten erstmal Spaß macht. Und das ist ja das Allerwichtigste, dass die Kinder Lust darauf haben, sich an Geräten zu bewegen. Und da können sie dann auch solche Sachen wie Kopfüber und so weiter methodisch geschickt und auf individuelle Fälle abgepasst mit Kindern erarbeiten. Und das können gute Sportlehrerinnen und Sportlehrer.
Ja, schön.
Ist Ihre Frage beantwortet, Frau Hinz?
Wie bitte?
Ihre Frage ist beantwortet.
Die ist beantwortet.
Dann danke ich Ihnen auch für Ihren Beitrag. Schönen Abend noch. Jetzt haben wir den Herrn Hinz aus Stuttgart am Telefon.
Genau.
Guten Abend.
Bin ich, ja. Und ich habe dann gerade bei Ihnen angerufen und nur gesagt, dass im Endergebnis im Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart Sport definitiv keine Rolle gespielt hat. Wir haben bis heute noch, das Haus steht noch in der Wagenburgstraße, zwar eine Turnhalle, aber das Sport war für uns, wir haben Physik gelernt und Rechnen gelernt, Aufsätze geschrieben, haben alle hervorragende Abiturnoten gemacht. Der Sport als solcher war für alle Schüler im Wagenburg-Gymnasium das gleiche Gebäude. Das war die ehemalige Wagenburg-Schule in der Wagenburgstraße. Sport hat niemand, keinen Mensch interessiert. Wir sind ab und zu ins Neckarstadion gegangen als Zuschauer, weil dort die Sportler waren. Die Fußballer, das waren natürlich die professionellen Sportler. Aber für uns, die den Sport nicht professionell durchgeführt haben, war er absolut uninteressant.
Finden Sie das heute also schade?
Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt 62 Jahre alt, ich habe das nur als Zuschauer, wenn andere im Fußballstadion Sport betreiben, mir geht es gesundheitlich hervorragend und ab und zu schaue ich heute, mein Vater ist 100 Jahre alt geworden, 1904 in Berlin geboren, in Stuttgart 100 Jahre später gestorben, 2004, meine Mutter fast genauso alt, fast 100, niemand von uns betreibt Sport. Und ernährt sich natürlich richtig, aber das Sporttreiben ist natürlich auch gefährlich.
Ja, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, Herr Hinz, weil wir wollen ja jetzt schon vom Sport reden. Aber ich danke auch Ihnen für Ihre Geschichte. Ja. Schönen Abend noch und frag den Herrn Bindel nochmal, weil Sie das auch mit dem Verein angesprochen haben. Mhm. Wofür fühlt sich die Schule denn zuständig? Also es ist ja zum Beispiel jetzt so, dass die Schule heute auch länger dauert jeden Tag. Mhm. Also es gibt diese Tendenz zum Ganztagsunterricht, die Kinder sind nicht mehr mittags zu Hause und gehen dann zum Beispiel zum Sportverein, sondern die haben nicht mehr so viel Zeit. Muss dann der Schulunterricht mehr übernehmen?
Ja, also die Schule kann sicher vieles, aber sie kann auch vieles nicht ersetzen. Zum Beispiel das Elternhaus kann die Schule nicht ersetzen, also zum Sporttreiben, das wissen wir, gehört viel Motivation und viel Bewegung auch. Das gilt vor allem für den frühkindlichen, also im Kindergartenbereich. Wenn wir jetzt auch auf Gesundheit abziehen, gehört viel Elternhaus dazu, Grundschule auch noch. Die Schule kann sicher nicht, ich möchte lieber mal so antworten, verantwortlich sein für die Gesundheit der Kinder. Sie kann sicher dabei mithelfen, aber allein durch den Schulsport verändert sich wenig. Die Schule kann aber verantwortlich dafür sein, Impulse zu setzen. Ich denke, dafür ist gerade auch dieser Ganztagsbereich besonders gut, Impulse zu setzen für Kinder, Optionen aufzuzeigen und im Ganztagsbereich auch einen Raum zu geben, wo man eben Sport treiben kann. Es ist gar nicht mal so, zeigt die Forschung, dass jetzt der Vereinssport so massiv darunter leidet, dass der Schulsport die Schule sich in den Nachmittag ausdehnt. Was darunter leidet, glaube ich, sind vor allem informelle Tätigkeiten, die also Kinder und Jugendliche selbst organisiert ausführen. Und da ist es mir wichtig, dass die Schule in diesen Ganztagsbereichen auch Nischen und Räume lässt, wo sie Kinder und Jugendliche in Ruhe lässt.
Mhm. Aber die müssen sich ja, mir fällt gerade auch noch ein, wie erschrocken ich zuerst war, obwohl das so eine Binse ist, als meine Kinder vom Kindergarten, wo sie sich ständig bewegt haben, dann in die Schule kamen und plötzlich die ganze Zeit da hocken mussten. Und ich dachte, müssten ja jeden Tag Schulsport geben.
Es gibt auch Projekte, es gibt ja in Dortmund wurde dazu geforscht, auch durchgeführt, das ist die tägliche Sportstunde NRW, Nordrhein-Westfalen. Das ist durchaus ein Thema, gerade in der Grundschule, und es gab ja Ende 90er, in 2000er noch große Bewegungen bundesweit, Thema bewegte Schule. Und da waren genau diese Dinge Thema, also bewegter Unterricht, bewegtes Sitzen, Bewegung in den Schulalltag, das ist bekannt. Gute Schulen machen das, schlechte Schulen machen das nicht.
Ich glaube, einen Hörer bringen wir noch rein, der Herr Krumbacher ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Worum geht's Ihnen?
Der Aspekt Anerkennung von Schülern, die nicht in das klassische Leistungsspektrum derjenigen fallen, die Geräte, Sportarten oder die Leichtathletik vorn anstehen haben. Ich selber hatte in meiner Schullaufbahn stets damit zu kämpfen, dass ich übergewichtig war und natürlich den Schulsport, dadurch, dass die Leistung, die dort erbracht wurde, dann in den im Regel in den Fächern eben der Gerätesportarten oder dann auch Leichtathletik oder Ballsportarten mir nicht sehr lagen und es natürlich auch eher ein Frust war zu erleben, dass alle sich auf den Sportunterricht gefreut haben, ich das gänzlich anders gesehen habe. Ich sehe es als notwendig an, dass die Schule Lust auf Sport macht und Leistungen bewertet, auch wenn jetzt jemand eben möglicherweise eher im Bereich der Schwerathletik angesiedelt ist. Ich selber habe viele Jahre lang aktiv gerungen und das war natürlich eine Sportart, in der ich mich austoben konnte, in der ich mich wohlgefühlt habe, aber natürlich alles, was dann im Bereich Schule an Leistung abgerufen wurde und auch benotet wurde, eher für mich negativ besetzt war.
Verstehe. Denken Sie, da hätte die Schule mehr gegen unternehmen können?
Ich denke, es ist ja dann individuell vom Lehrer auch abhängig, wie er einzelne Schüler fördert oder ihnen Lust macht, dann eben auch in Bereichen, die bisher überhaupt nicht so im Vordergrund stehen, dann auch als spaßvoll und die Bewegung auch in diesen Bereichen dann als fördernd erlebt und durchaus dann auch mit den Klassenkameraden den Spaß am Sport wirklich in den Vordergrund stellen kann und nicht ständig dann auch die Angst davor hat, mit seinen Leistungen immer am unteren Level dessen zu sein, was jetzt eben laut Lehrplan benotet werden soll.
Wie ist das heute, Herr Bindel? Haben die Sportlehrer heute eher einen Lehrplan oder Vorgaben an der Hand, dass sie auf jemanden wie den Herrn Kumbacher damals sofort genau gut eingehen könnten?
Absolut, das haben sie. Wobei das in der Wirklichkeit schwer ist. Und der Herr Kumbacher spricht dann Thema an, das in der Sportpädagogik gerade absolut zentral ist. Und das ist das Thema der Inklusion. Also dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen, ja zum Teil auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen, Förderbedarfen, gemeinsam Sportunterricht treiben müssen. Und da müssen wir uns, wenn wir über Sport nachdenken, eigentlich komplett auch das Menschenbild, die komplette Anthropologie des Sports überdenken. Da müssen wir die Idee eines athletischen, olympischen und leistenden Körpers überdenken und weg von einer Objektorientierung, also der Körper als ein Werkzeug, hin zu einer Subjektorientierung gehen, der Körper als etwas, der etwas erfährt im Sport, viel subjektiver zugehen. Und da gibt es auch dieses Konstrukt stark-schwach nicht mehr, sondern wird das alles viel individueller. Aber das ist gerade ein aktuelles Problem, wo man sich auch jetzt in der Sportdidaktik darüber streitet und aber auch konzipiert, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und der Sport hat es da besonders schwer, weil er in der Vergangenheit eben immer etwas war, wo sehr stark dieser Leistungs- und der Stärkeaspekt auch dabei war.
Herr Krumbacher, danke Ihnen für den Anruf.
Gerne.
Herr Bindel, sagen Sie mir noch, wie ist denn die Entwicklung da so? Weil, also man weiß ja, dass, ich glaube, jede dritte Lehrplanstunde findet erst gar nicht statt. Ja. Oder Sport entfällt, weil Turnhallen und Anlagen marode sind. Und gleichzeitig sind die Kraft und die Ausdauer und die Beweglichkeit der Kinder in den letzten Jahrzehnten schlechter geworden. Was ist denn da so, welchen Ehrgeiz oder wie viel gibt's da auch in der Bildungspolitik?
Ja, also es gibt bundesweit eine große Lobby für den Sport, für den Sportunterricht. Deswegen konnte man ihn bislang auch so zentral, muss man ja auch sagen, in Deutschland halten. Es ist ein ganz zentrales Unterrichtsfach. Die politische Lobby, die muss groß sein. Sicher ist da das Gesundheitsargument zentral. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, dass mir das nicht unbedingt so passt, weil ich andere Perspektiven wie Kreativität für ebenso wichtig halte. Ich glaube aber, dass das bislang ganz gut gelungen ist, dass man aber ganz massiv auch weiter kämpfen muss dafür, in der Wissenschaft kämpfen muss, aber auch in den entsprechenden Verbänden dafür kämpfen muss, dass wir so ein wichtiges Fach nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus Gründen der Bildung und der Erziehung für unsere jungen Menschen nicht verlieren.
Und wenn Sie jetzt so ganz kurz noch vielleicht, wir sind schon fast am Ende der Sendung, was müsste sich für Sie, was wäre Ihr Wunsch, was als nächstes angegangen werden sollte?
Großer Wunsch wäre für mich Partizipation, also die Kinder und Jugendlichen stark einzubeziehen und zu Mitdenkern, noch mehr zu Mitdenkern des Sports machen, also mehr die kreative Komponente des Sports nach vorne zu bringen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen, Herr Bindel, dass Sie in der Sendung waren und danke natürlich auch an alle, die angerufen und sich beteiligt haben. Das war SWR 2 Tandem, Hörer live mit Tim Bindel. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Und Sie können auch noch ein paar Liegestützen nebenher vielleicht machen heute Abend. Schönen Abend.
Musik.